So, seid ganz herzlich begrüßt, auch von meiner Seite zum heutigen Gottesdienst und zur Verkündigung des Wortes. Ich möchte zu Beginn, bevor ich beginne, noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, Herr, und wir danken dir wirklich von ganzem Herzen, dass wir uns hier jetzt in aller Freiheit versammeln dürfen, dass wir dir den Lobpreis darbringen dürfen, dass dein Wort verkündet werden kann, Herr, und bitte dich von ganzem Herzen, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen, Herr, und du hast gesagt in deinem Wort, dein Wort kommt nie zurück, ohne dass es das bewegt hat, wofür du es ausgesendet hast, Herr, und wir haben gesungen, dass du unsere Herzen regierst, Herr, und du regierst nicht nur unsere Herzen, sondern auch all jene, die der Menschen, die in der Nachbarschaft wohnen, Herr. Und wir haben auch gesungen, du tust Wunder groß, Herr, und das ja, möchten wir auch heute dich darum bitten, dass wir wirklich ein Leuchtturm sein dürfen, hier dieses Neubrunnen, Herr, dass der Lobpreis nicht Anstoß wird und das ist die Verkündigung des Wortes, sondern dass das auf fruchtbaren Boden stoßen darf, dass es etwas bewirken darf, das in deinem Sinne ist. Und wir möchten einfach das ganze Quartier und alle Menschen, auch diese Nachbarn, einfach ganz fest in deine gnädigen Hände legen, Herr. Danken dir dafür von ganzem Herzen. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Gut, heute wollen wir uns mit der Buße bzw. mit dem Bußetun beschäftigen. Ich habe im Januar dieses Jahres, das ist noch nicht so lange her, habe ich über Vergebung gepredigt und dabei auch drei Bibelstellen zur Buße zitiert, ziemlich am Anfang dieser Predigt. Und ich möchte diese drei Stellen nochmals erwähnen, weil sie eben meines Erachtens einen guten Einstieg in dieses Thema darstellen. Und Jesus hat für unsere Schuld mit seinem Leben am Kreuz von Golgatha bezahlt, damit uns vergeben werden kann. Aber die Vergebung, ich habe das damals schon gesagt, ist eben nicht einfach bedingungslos. Und schauen wir mal jetzt bei diesen drei Versen, danke Gerd, was der Beginn der Verkündigung von Johannes dem Täufer, von Jesus und auch Petrus gemeinsam haben. Bei allen drei geht es nämlich auch um die Buße. Ich lese die drei Verse aus dem Matthäusevangelium bzw. der Apostelgeschichte. Zuerst Matthäus 3, Verse 1 bis 2. In jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Dann ein Kapitel weiter sagt Jesus in Matthäus 4, 17: Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und die dritte Stelle, die ich jetzt zu Beginn noch einmal wiederholen möchte, ist Petrus zu Pfingsten nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, spricht er zu den Männern von Judäa. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Soweit diese drei Verse aus der Predigt vom Januar zur Vergebung. Wenn Jesus, Johannes der Täufer und Petrus uns dazu aufrufen, Buße zu tun, dann ist es sicher nicht völlig verkehrt, wenn wir uns einmal ein wenig in dieses Bußetun vertiefen und schauen, was es damit auf sich hat. Und wie immer, ihr wisst es ja, ich sage es jedes Mal, auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Worum geht es bei der Buße? Was ist sie und was ist sie nicht? Um das ganz gleich zu Beginn zu beantworten, wiederhole ich nochmal eine ganz kurze Passage aus der Predigt zur Vergebung, eben vom Januar. Bei der Buße geht es eben nicht um Verkehrssünden, wenn man zu schnell fährt oder falsch parkiert, oder es geht auch nicht um irgendwelche Busse, die rumfahren, sondern es geht auch nicht um Büßen, so wie die Geißler im Mittelalter sich eben gegeißelt haben und sich selbst Schmerzen und Wunden zugefügt haben wegen ihrer Sünden willen, oder? Das ist eben auch nicht, natürlich nicht gemeint damit, sondern nach Wolfgang Wegert ist die Buße vielmehr ein tief empfundener Kummer über die Sünde, ein Bereuen und ein fester Entschluss, von der Sünde abzulassen und stattdessen im Gehorsam Jesus Christus gegenüber zu leben. Es ist also eine Wende, eine Umkehr, ein U-Turn, wie man so sagt, in unserem Leben mit Gottes Hilfe. Es ist das Eingeständnis, damit auch, das kenne ich, als ich diese Buße getan habe, die man ja immer wieder tun kann, falsch gehandelt, falsch gelebt, falsch unterwegs gewesen zu sein. Ich habe kürzlich jemand in eine Klinik gebracht und da habe ich das Navi eingeschaltet, weil ich dort noch nie war, und habe dann bei Aarau eine Autobahnausfahrt genommen, wo ich einfach sicher war, jetzt muss ich da raus. Aber das Navi hat eigentlich etwas anderes gesagt, bin ich raus. Und dann, kurze Zeit später, hat dann das Navi, wie das mit einer höflichen Stimme gesagt, wenn möglich, bitte wenden. Und dieses Bitte wenden, das können wir eben auch in unserem Leben, kommen hoffentlich alle Menschen einmal zu diesem Punkt, wo sie hören, dass sie wenden sollen, dass ihnen eine freundliche Stimme das sagt. Eine solche Buße geschieht natürlich dann, eben wenn wir Jesus als unseren Erlöser, als unseren Herrn annehmen, aber die meisten von uns, ich jedenfalls schon, kommen immer und immer wieder in Situationen, wo wir Buße nötig haben. Und das ist jederzeit möglich. Im 1. Johannesbrief sagt uns Gottes Wort, 1. Johannes 1,9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott vergibt unsere Sünden, aber eben nur dann, wenn ich mich meiner Schuld persönlich stelle und sie ihm bekenne, also Buße tue. Das Bekenntnis der Sünde hat seinen Platz in unseren Bußgebeten. Es gibt einen Buß- und Bettag, aber für uns gibt es eigentlich jeder Tag ein Buß- und Bettag sein. Oder sei es alleine im Gebet vor Gott oder eben zusammen vor anderen Geschwistern. Bei solchen Sündenbekenntnissen haben wir die wunderbare Zusage, die Verheißung, dass Gott uns die Sünden vergibt. Das Wort Buße kommt in 53 Versen der Bibel vor, aber nur einmal im Alten Testament. Und diese Stelle ist Hiob Kapitel 42, in den Versen 5 und 6. Dort sagt Hiob: Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob war sich eigentlich zu Beginn keiner Schuld bewusst und haderte ja mit seinem Los, wie wir wissen. In Kapitel 10 spricht Hiob zu Gott, und in den Versen 5 bis 7 lesen wir: Sind denn deine Tage wie Menschentage, deine Jahre den Jahren eines Mannes gleich, dass du nach meiner Schuld forschst und nach meiner Sünde fragst, obwohl du doch weißt, dass ich unschuldig bin und mich niemand aus deiner Hand erretten kann? Später antwortet Gott Hiob, und zwar ab dem Kapitel 38, aber nicht so, wie er sich das irgendwie wahrscheinlich gedacht hat. Mit einer solchen Antwort hat Hiob wahrscheinlich nicht gerechnet. Denn Gott führt ihm drastisch vor Augen, wer er ist, also Gott, und wer Hiob ist. Hier spricht der Schöpfer zum Geschöpf, der Töpfer zum Topf. Und er weist unmissverständlich auf den Unterschied zwischen den beiden hin. Gott hat Hiob auf seinen Platz verwiesen und Hiob hat eine Korrektur vorgenommen. Er hat Gott die Majestät zugestanden. Das ist die Buße, die wir in den zitierten Versen des Kapitels 42, 5 und 6 gesehen haben. Dass es nur einen Bibelvers im Alten Testament gibt, in dem das Wort Buße vorkommt, heißt natürlich überhaupt nicht, dass es keine oder nur bei Hiob Buße gab. Ein eindrückliches Beispiel ist Ninive, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Die Stadt war weithin bekannt für ihre Verdorbenheit und Grausamkeit. Als Reaktion auf Jonas Predigen geschah in Ninive aber eine Buße, eine Umkehr und eine Veränderung ihrer Haltung Gott gegenüber, welche die Menschen veranlasste, sich zu demütigen. Das ist auch ein wichtiger Begriff, die Demut, oder im Zusammenhang mit Buße, von der Sünde abzukehren und sich Gottes Gnade zuzuwenden. Ich lese aus Jona Kapitel 3 die Verse 1 bis 10, da verteilt auf drei Folien. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, in die eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand vor seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinneswerten es sich gereuen lassen und ablasten von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Soweit der Text aus Jona Kapitel 3. Das ist eigentlich schon unglaublich. Was ist das für eine Stadt, die damals einfach als die große, oder sogar sehr große Stadt bekannt war? Die Heiden hörten Jona tatsächlich zu und lachten ihn nicht einfach aus oder jagten ihn über alle Berge oder noch was Schlimmeres, sondern sie hörten ihm zu. Seine ungeheuerliche Botschaft der kommenden Vernichtung ihrer Stadt binnen 40 Tage nehmen sie ernst. Im Vers 5 heißt es ja sogar: Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und Jona hat ja vorher gerade gesprochen, dass binnen 40 Tage Ninive zerstört werde und nicht. Und sie glaubten, Gott stirbt im Vers danach. Das zeigt, dass eben Jona nicht irgendein profilierungssüchtiger Crash-Prophet war, sondern dass er mit Vollmacht spricht. Schauen wir heute in die Welt, so bin ich mir nicht sicher, ob wir viel besser sind als Ninive damals. Fast sicher bin ich mir jedoch, dass ein Jona heute einen schweren Stand hätte, obwohl er uns seine Botschaft mit YouTube und anderen Medien leichter vermitteln könnte, als es damals möglich war. Wahrscheinlich würde er eben heute wirklich als Crash-Prophet oder als Verschwörungstheoretiker abgestempelt und wenn möglich noch von YouTube zensuriert. Aber in Ninive hatte Jona offensichtlich eine von Gott gegebene Ausstrahlung und Autorität, die so überwältigend waren, dass sein Wort genügte, um eine wahre Bußbewegung in Ninive einzuleiten, weil sie fest an Gott glaubten. Das ist wirklich unfassbar, dieses heidnische Volk, das nie etwas vom Gott Jakobs oder Isaaks gehört hatte, wird schlagartig gläubig und kehrt um. Eine solche missionarische Kraft können wir uns in der heutigen Welt nur wünschen, beziehungsweise dafür beten. Und diese Buße der Menschen in Ninive wird bis in Ewigkeit nachwirken. In Matthäus 12, in den Versen 40 und 41, spricht Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, als sie ein Zeichen von ihm forderten und er ihnen gesagt hat, nein, dieses Geschlecht sieht kein Zeichen mehr, außer jenes von das Zeichen von Jona, sagt er zu ihnen dann in diesen beiden Versen 40 und 41. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Jesus bezeugt hier übrigens auch noch 2 andere Dinge in diesen beiden Versen, nämlich die Totenauferstehung, die allgemeine Totenauferstehung und auch das Gericht. Auch die Heiden aus der Zeit von Jesus werden auferstehen und gerichtet werden. Und wer auf Jonas Predigten hörte und umkehrte, also Buße tat und auf Gott ausgerichtet blieb, der kann durch den Sühnetod von Jesus Christus gerettet werden. Und es gibt noch eine zweite Aussage. Während in Ninive das Reden von Jona ausreichte, um Menschen, und zwar viele Menschen, zur Buße zu bewegen, so tut Israel nicht einmal auf das Predigen von Jesus, dem Sohn Gottes, hin Buße. Jesus sagt ihnen ja sogar noch, hier ist einer, der größer ist als Jona. Aber sie glauben es ihm nicht. Wenden wir uns noch einmal dem Begriff der Buße zu. Vor rund 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther ja seine 95 Thesen in Wittenberg, die die Kirche und die Welt bewegten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ihr Thema war aber nicht Kirchenpolitik, sondern vor allem das, womit wir uns heute beschäftigen wollen, der Buße nämlich. So lautet beispielsweise die erste These wie folgt: Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, du tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei, schreibt Luther in der ersten These. Und das hebräische Wort für Buße übersetzt bezeichnet eigentlich Umkehr. Und gemeint ist eben eine Umkehr, die die ganze Existenz umfasst. Eine Umkehr des Sünders hin zu Gott. Und das ist dann der Unterschied zwischen Buße und Bekehrung. Also ich kann ja nicht Hebräisch und ich kann auch nicht Aramäisch, aber ich kann nachforschen. Und ich habe gelernt, dass im Hebräischen und Aramäischen für sich bekehren und für Buße tun dieselben oder derselbe Ausdruck steht, nämlich Schub beziehungsweise Tub. Buße und Bekehrung sind einfach ein Sinneswandel, die ersten wichtigen und richtigen Schritte auf dem Weg in das Himmelsreich zu gelangen. Der Unterschied zwischen Buße und Bekehrung, wenn man von einem solchen sprechen kann, ist der, dass die Buße in erster Linie die Abkehr von den gottfernen Zuständen ist und auch das Erkennen, dass man eben gottfern gelebt hat, und die Bekehrung dann aber eine Hinwendung ist zu dem neuen göttlichen Lebensbereich. Im Alten Testament war ein weit verbreitetes Zeichen für Reue und Umkehr nebst Fasten oder Opfergaben auch das Tragen von groben Gewändern und das Bestreuen des Kopfes mit Asche, Staub oder Erde, so wie wir es bei Hiob gesehen haben. Auf diesen in der Bibel häufig erwähnten Brauch, wenn man so sagen kann, gehen die heute noch bekannten Redewendungen in Sack und Asche gehen oder Asche auf mein Haupt streuen. Wenn man irgendwie falsch gelegen ist bei etwas, muss man da eben Buße tun und Asche auf mein Haupt streuen, das sage ich noch oft, zurück. Wie wir gesehen haben, hat sich auch der König von Ninive und mit ihm das ganze Volk und sogar die Tiere in den Sack gehüllt und in die Asche gesetzt und sein Volk eben aufgerufen, es ihm gleich zu tun. Und als das Volk Israel sich zu einem Bußgebet zusammenfand, kamen die Israeliten in Säcke gehüllt und mit Erden auf ihren Häupten. Das lesen wir in Nehemia 9. Das Volk hatte gerade das achttägige Laubhüttenfest gefeiert und kam dann am folgenden Tag, dem 24. dieses Monats, zusammen. Wir lesen in den beiden ersten Versen von Nehemia 9. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häupten. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Die Kinder Israels bekannten ihre eigenen Sünden, aber auch jene ihrer Väter. Und wir Menschen oder die Menschen heute sind ebenfalls aufgefordert, mit ihrem bisherigen Leben und Denken aufzuhören, umzukehren, ihre religiösen Vorstellungen und Wünsche zu überprüfen und sich nicht in falscher Selbstsicherheit vor Gott zu wiegen. Denn vor Gott, das lehrt uns die Bibel, sind wir grundsätzlich mal nicht gerecht und wir haben deshalb Gottes Strafe eigentlich verdient, selbst wenn wir äußerlich da alles rechtschaffen wirkt und alles tiptop. Wir sollen unseren falschen Stolz aufgeben und demütig sein, die Sünden bekennen und bereuen und gegenüber anderen, die gesündigt haben, auch barmherzig sein und auch ihnen die Vergebung gönnen, auf die wir ja selbst so völlig angewiesen sind. Und wir sollen mit unserem Herzen und unserem ganzen Leben uns Gottes Gnade zuwenden. Weshalb sollen wir Buße tun? Eigentlich ist die Frage schon ein Stück weit beantwortet. Weil die Herrschaft Gottes angebrochen ist, weil Jesus Christus gekommen ist, um die Sünden zu vergeben und das ewige Leben zu erlangen. Das können wir aber nur, oder das kann der Mensch nur erlangen, wenn er seine Sünden eben erkennt, bekennt, zugibt, das ist ein bisschen anders gesagt, um Vergebung bittet und umkehrt. Der Weg ins ewige Leben führt allein über die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Und damit wir Menschen das einsehen, begreifen, verstehen, hat uns Jesus in seiner Bergpredigt zum Beispiel, braucht nicht vielen Gleichnissen, uns das eigentlich im Detail dargelegt. Jeder Mensch soll erkennen, dass er vor Gott kein Gerechter, sondern auch Sünder ist, der genauso auf seine Vergebung angewiesen ist wie die betrügerischen Zöllner und andere. Buße tun ist also äußerst wichtig, wird aber oft etwas in den Hintergrund geschoben, obwohl es eben ein Teil der ganzen Bekehrung oder Umkehr ist. Ich möchte dazu aus Lukas 13, die Verse 1 bis 5 lesen. 1 bis 5 lesen, die in der Schlachter 2000 Übersetzung mit Ermahnung zur Buße übertitelt sind. Drastischer könnte man es auch sagen, so wie es eigentlich fast im Text steht, Buße oder Untergang. Oder beziehungsweise verloren sein. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, also Jesus, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Das Kapitel vorher, das Kapitel 12, schloss damit, dass Israel die Zeit nicht erkannte, in der es lebte, und mit der Warnung des Herrn schnell Buße zu tun, wenn sie nicht verloren gehen wollten. In Kapitel 13 führt dieses allgemeine Thema fort und richtet sich im Wesentlichen an Israel als Volk, obwohl die Prinzipien sich natürlich auch auf jeden einzelnen Menschen und auch auf uns anwenden lassen. Zwei nationale Katastrophen waren ein Grund, sich zu bekehren. Das erste war eben das Massaker an den Galiläern, die nach Jerusalem gekommen waren, um anzubeten, und Pilatus, der Statthalter, hat dann angeordnet, sie zu töten, während sie die Opfer darbrachten. Es ist anzunehmen, das wissen wir nicht, dass die Opfer Juden waren, die in Galiläa lebten. Die Juden in Jerusalem mochten denken, dass diese Galiläer schlimme Sünden begangen haben müssten, dass ihr Tod deshalb nur ein Beweis für Gottes Missfallen war. Aber Jesus korrigierte diese Ansicht, indem er die Juden warnte, dass sie ebenso alle umkommen werden, wenn sie nicht Buße tun würden. Bei der anderen Tragödie, in den Versen 4 und 5, handelte es sich um den Einsturz des Turmes in Siloa, bei dem 18 Menschen getötet, wie wir gehört haben, getötet wurden. Jesus betont, dass auch diese Katastrophe nicht als Gericht für irgendeine große Sünde angesehen werden solle. Sie sollte besser als Warnung an das gesamte Volk Israel gesehen werden, dass ihnen ein ähnliches Schicksal drohen würde, wenn sie nicht Buße tun würden. Dieses Schicksal kam im Jahr 70 über sie, also nach 70 nach Christus, als Titus Jerusalem eroberte, der Tempel zerstört wurde und über 1 Million Menschen dort offenbar ums Leben kamen, viele auch, weil sie verhungert sind. Und was wir auch daraus erkennen können aus diesen Versen, Jesus hat die Verwüstung der Stadt schon etwa 40 Jahre vorher angekündigt. Das können wir sehen, jetzt nicht in diesen Versen direkt, sondern in Lukas 21, in Versen 20, 21, könnt ihr dort noch nachlesen. Dort riet er den Jüngern angesichts heranziehender Heere aus der Stadt zu fliehen. Und diejenigen, die sich auf dem Land befinden, sollen nicht Schutz in der Stadt suchen. Und viele Christen in Jerusalem retteten sich, indem sie in die jordanische Stadt Pella flohen. Mit unheimlicher Genauigkeit hat sich die Vorhersage von Jesus erfüllt. Die Christen kamen der Katastrophe, indem sie seinen Anweisungen folgten. Was können wir daraus erkennen bzw. lernen? Das hat jetzt nicht direkt mit der Buße zu tun, sondern auch mit dem Text dort. Offensichtlich, das wissen wir ja, sind die Vorhersagen von Jesus einfach, die kann man einfach so nehmen, wie er sie sagt. Die sind extrem zuverlässig und deswegen empfiehlt es sich auch, die anderen Prophezeiungen von Jesus selbst, aber auch ganz allgemein jene in der Bibel, und die Rettungsanleitungen dazu auch ernst zu nehmen. Eine der wichtigsten Prophezeiungen von Jesus ist, dass wir einmal alle vor ihm als unserem Richter stehen werden. Und aus Liebe zu uns hat er auch hier den Ausweg vor dem Gericht nicht verschwiegen. In Johannes 3, 18 lesen wir nämlich, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes geglaubt hat. Bei Jesus Christus sind wir gut aufgehoben und Buße tun ist ein erster Schritt in seine Arme. Aber warum tun sich viele so schwer mit der Buße? Ihr kennt ja sicher die Redewendung, einen Gang nach Canossa machen. Mit dem im heutigen Sprachgebrauch ein als höchst erniedrigend empfundener Bittgang bezeichnet wird. Historisch gesehen hat dieser Gang nach Canossa, auf die Burg Canossa, vor fast 1000 Jahren stattgefunden. Es war der Bitt- und Bußgang des römisch-deutschen Königs Heinrich dem IV. Von Dezember 1076 bis Januar 1077 zu Papst Gregor dem VII. Zur Burg Canossa, die in Oberitalien in der Nähe von Parma gelegen ist, beziehungsweise gelegen war, ist, glaube ich, nicht viel davon übrig geblieben. Und dieser Bittgang und Bußgang war notwendig geworden, nachdem Heinrich IV. Im Zuge eines Streites vom Papst exkommuniziert worden war, und das bedeutet damals seine völlige, auch politische Handlungsunfähigkeit, also des Königs von Heinrich. Und in Canossa angekommen, soll Heinrich 3 Tage lang kniend um Einlass gefleht haben. Und Lambert von Hersfeld, ein Geschichtsschreiber, beschrieb die Bußhandlung des Königs so: Hier stand er nach Ablegung der königlichen Gewänder, ohne alle Abzeichen der königlichen Würde, ohne die geringste Pracht zur Schau zu stellen, barfuß und nüchtern, vom Morgen bis zum Abend. So verhielt er sich am 2., so am 3. Tag. Endlich am 4. Tag wurde er zu ihm, also zum Papst Gregor, vorgelassen und nach vielen Reden und Gegenreden wurde er schließlich vom Bann losgesprochen. ist nicht sehr angenehm. Also wenn wir heute eben aus irgendeinem Grund, weil wir etwas falsch gemacht haben und danach sprichwörtlich nach Ganossa gehen müssen, ist nichts, was man sich eigentlich jeden Tag wünscht und hoffentlich auch nicht nötig ist. Aber Buße vor Gott hat eben nichts mit einem dermaßen entwürdigenden Handlung zu tun wie ein Gang nach Ganossa. Vielmehr sind Buße und Bekehrung zu Gott die ersten entscheidenden Schritte, um auf dem Weg in das Himmelreich zu gelangen, wie wir ja schon gesehen haben. Und Jesus bezeugt es, dass große Freude im Himmelreich sein wird über jeden Sünden, der Buße tut. Das lesen wir in Lukas 15 gleich zweimal, nämlich in den Versen 7 und 10. Einmal im Zusammenhang mit dem verlorenen Schaf und einmal im Zusammenhang mit der verlorenen Drachme. Ich möchte die auch vorlesen. Zuerst Vers 7. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und im Vers 10. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Der Aufruf, Buße zu tun, mag zwar nicht besonders populär sein. Man spricht heute gern davon, wie wunderbar ein Leben mit dem Herrn Jesus ist. Und das ist ja auch so. Aber die Buße eines schuldigen Sünders, also von uns allen, irgendeinmal im Leben vor Gott, gerät manchmal etwas in den Hintergrund, obwohl es der erste Schritt ist, die Voraussetzung ist. Im gleichen Kapitel 15 von Lukas, im Vers 32 lesen wir, was Jesus sagt. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Zu Beginn der Predigt haben wir die drei Bibelstellen von Jesus, von Johannes dem Täufer und von Petrus gelesen, alle drei mit der Aufforderung, Buße zu tun. Abschließen möchte ich nun mit einer Aufforderung von Jesus an seine Jünger in Lukas 24, in den Versen 45 bis 47. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. In diesen Versen macht Jesus noch einmal deutlich, wie wichtig die Buße ist. Denn die Buße und Vergebung der Sünden sollen verkündet werden allen Völkern. Denn die Vergebung der Sünden setzt eben eine vorgängige Buße voraus. Amen.